Klang selbst als Materialität und als eigene Dimension auch wissenschaftlichen Denkens umsetzen. Das finde ich sehr spannend. Was mich wirklich tatsächlich oft irritiert, ist dann, dass die Leute über die Dinge nur schreiben, obwohl sie hörbare Phänomene haben. Warum nicht eigentlich aufnehmen und dann darüber sprechen, um es dem wissenschaftlichen Diskurs zuzuführen? Ich kann es einfach zeigen. Ja, dann hier, so klingt's. Das Leben spielt eine Rolle innerhalb der Wissenschaft. Das zeichnet sich hier auf. Im Sprechen zeichnet sich das auf. Im Sprechen eines solchen Prozesses zeichnet sich das auf.
Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Das laute Denken hat Potenzial, und zwar in der Forschung, den Weg zur Erkenntnis klarer zu machen, wenn das Selbstgespräch aufgenommen wird. Das ist aber nur eine der vielen Funktionen, die Podcast haben kann. Und Moritz Klenk hat einige davon ausprobiert. Er ist heute zu Gast. Er ist experimentierfreudig, Professor der Kulturwissenschaften an der Fachhochschule Mannheim, und zwar im Fachbereich Gestaltung. Herzlich willkommen, Moritz.
Hallo.
Einer deiner Schwerpunkte ist wissenschaftliches Podcasting. Podcasten als Forschungswerkzeug. Ich bin ausgesprochen neugierig zu erfahren, was es damit auf sich hat. Ich habe den Verdacht, dass sich hier neue Möglichkeiten auftun, auch in Bezug auf das Medium Podcast.
Das Medium Podcast, um das es ja auch geht, ist, würde ich sagen, noch immer nicht wirklich ausgeschöpft, was Wissenschaftskommunikation, aber auch Kommunikationen in der Wissenschaft angeht.
Genau, den Verdacht habe ich auch. Du hast ein besonderes Projekt gestartet, und das heißt Podlog, ist angedockt an eine wissenschaftliche Arbeit. Magst du das in, sagen wir mal, einer Minute erklären?
Im Jahr 2016 dachte ich, ich habe immer mehr gepodcastet zu dieser Zeit, und das hat mich wahnsinnig interessiert, dieses Medium, was man damit machen kann. Und währenddessen habe ich aber an einer soziologischen Promotion gearbeitet zum Thema wissenschaftliche und religiöse Wahrheit unter Bedingungen des Internets. So lautete der Arbeitstitel. Und das Podcasten als eine, naja, vielleicht als eine Leidenschaft oder erstmal so ein offenes Interesse an diesem Medium, was es kann oder was es überhaupt bedeutet und was es bedeutet, das auch vor allem zu machen, das hat mich immer stärker in Beschlag genommen. Und irgendwann dachte ich, das tritt in, naja, zumindest so einen pragmatischen Widerspruch zu dem Unterfangen, eine Promotion schreiben zu müssen. Und ich war kurz davor, mich für das eine oder das andere zu entscheiden, und ich wollte die Dissertation natürlich nicht aufgeben. Also hätte ich fast mich entschieden dazu, nicht mehr zu podcasten oder das zumindest einmal zurückzustellen, bis die Dissertation abgeschlossen ist. Und dann aber dachte ich, nein, warum eigentlich? Ich verbinde das. Ich versuche, meine wissenschaftliche Arbeit einfach in ein Podcast-Projekt oder ein Podcast-Projekt so zu bauen, einen Podcast so zu bauen, dass ich Gelegenheit habe, über meine wissenschaftliche Arbeit zu sprechen oder meine wissenschaftliche Arbeit zu sprechen. Aber das war zu dem Moment eigentlich noch gar nicht absehbar. Und so hatte ich mich entschlossen, also 2017 ein Podcast-Tagebuch zu starten. Der Plan war relativ simpel, also Strukturen gab es kaum. Die Strukturen dieses Projekts waren eigentlich jeden Tag eine Podcast-Folge aufnehmen. Und mehr wusste ich eigentlich nicht, außer eben jeden einzelnen Tag, und es soll sich mit meiner Arbeit auseinandersetzen. Also ich möchte nicht über, weiß ich nicht, das bloß ganz Private sprechen. Aber alles, was zum wissenschaftlichen Arbeiten dazugehört eben, also alles, was so geschieht, von den Sitzungen in der Universität, von dem Nachdenken über Lehrveranstaltungen bis hin zu den Texten, die man liest, und die Dinge, die man schreibt und schreiben möchte und so weiter. Konferenzen.
Finde ich total spannend. Du bildest da ja quasi so nicht nur das Leben ab, sondern eben das wissenschaftliche Leben auch. Und das heißt, du lässt dir beim Forschenden reflektieren zuhören.
Genau.
Und dieses Reflektieren vor dem Mikrofon ist ja nun ein ganz spezielles. Also hier hast du in dem Moment, in dem du sprichst, eine Begegnung mit deinen eigenen Gedanken. Und die ist ja nicht immer zufriedenstellend. Gleichzeitig muss man wahrscheinlich genau so anfangen, dass es gar keine Bewertung daran gibt. Das ist ja auch etwas, woran wissenschaftliche Podcasts zu knabbern haben, nämlich eben die Selbstdarstellung mit den eigenen Gedanken dann auch noch zu wagen. War das für dich entsprechend aufregend?
Also ich hatte relativ wenige Erwartungen zu Beginn eigentlich. Weder Erwartungen irgendetwas oder Vorstellungen für über ein mögliches Publikum dafür. Das hat mich weniger interessiert. Mich hat vielmehr interessiert, was geschieht eigentlich aus dieser Praxis des Sprechens, des Aufnehmens von solchen Folgen.
Ja, sprechendes Denken ist dein Thema, ne? Dazu hast du ja auch veröffentlicht.
Ja, genau. Das ist das, was dann im Anschluss daraus dann noch erwachsen ist. Aber zu Beginn war das eher eine offene Fragestellung. Also ich hatte gar nicht ein Publikum im Sinn, sondern zunächst mal eigentlich nur mich selbst als derjenige, der das tut. Mal sehen, was dabei passiert, gar nicht mal so sehr, mal sehen, was dabei herauskommt. Also diese Produktförmigkeit, das, also mein Eindruck ist so ein bisschen, Podcasts werden heute sehr viel stärker noch als in den wilden ersten, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so des Podcastens, sehr viel stärker noch auf so ein Produkt, dass man dann auch bewerben und so weiter kann, hingedacht. Und damals war, also auch meine Idee dabei war, erstmal, ich habe keine Ahnung, was das für ein Produkt ist. Ich setze mich einfach an dieses Mikrofon und dann spreche ich laut da hinein und ich höre mir dabei zu. Also es war gar nicht ein, ich hatte nicht die Vorstellung, dass ich das jetzt für jemanden einspreche, außer dass ich das selber höre, während ich das spreche. Also über das Mikrofon und dann über die Kopfhörer vermittelt, hört man sich selbst zu. Und man hört sich auf eine Art und Weise zu, auf die man sich sonst nie zuhören kann. Also weil ich höre mich, wenn ich nicht vor einem Mikrofon sitze, ja in der Regel nicht auf die Art und Weise, also Kopfhörer vermittelt. Ja, ich höre mich eben, wenn ich vor mich hin sprechen würde, würde ich mich anders hören. So höre ich mich fast, als würde ich mich in einem eben in einer Audioaufzeichnung oder als würde ich jemand anderem zuhören. Ich höre mich auf so eine ganz intime Art und Weise, wie ich sonst vielleicht nur Stimmen höre, denen ich selbst in Form von Podcasts oder Audioaufzeichnungen eben über Kopfhörer zuhören würde. Und
Ja, und das ist quasi die Selbstreflexion des Denkens, also die Selbstreflexion, die dann vorantastet, genauso wie ich das jetzt gerade mache, und wo man ja also auch mal scheitert oder wo man dann plötzlich einen guten Gedanken macht. Was hast du da über dich und das Forschen gelernt? Das sind ja schon auch Gedanken, die sich mit deiner Arbeit auch beschäftigt haben oder mit dem, was da parallel passiert ist. Also du hast quasi auch so eine Art Kontext abgebildet und gleichzeitig was erlebt. Also das hat so viele Dimensionen. Wir rollen das jetzt mal an dieser Stelle auf.
Ja, ja.
Jetzt deine ursprüngliche Erfahrung. Ich erzähle jetzt, beziehungsweise spreche meine Gedanken aus. Thinking aloud.
Ja.
Daher kommt's auch, ne?
Ja. Ich hatte keine Konzepte oder Vorbilder im Sinn. Alles, was mich interessiert hatte, war zuvor eigentlich dieses Medium des Podcasts und was man damit machen kann. Und die Erfahrung, dass man in Gesprächen, die Erfahrung macht man ja immer, also oder in der Wissenschaft schon ganz früh, also schon im Studium eigentlich, dass die meisten Ideen kommen einem eben nicht erst dann, wenn man schreibt, ja, wenn man irgendeinen Artikel schreibt, sondern die Ideen kommen einem in Gesprächen mit Freunden, mit Kommilitoninnen, mit KollegInnen und so weiter. Also da kommen kommen einem die Ideen und dann formuliert man sie aus und davon liest man selten noch etwas. Ja, man liest sie als Verweise von Texten auf Texten in den wissenschaftlichen Publikationen dann, aber dass diese Überlegungen eigentlich in Gesprächen entstanden sind und in einem Sprechen, also in einem solchen Modus, davon liest man selten. Vielleicht noch in Fußnoten oder im Anhang, in Danksagungen und dergleichen mehr, aber ansonsten taucht das nicht mehr auf. Man verweist dann eben auf andere Texte. Nun, beim Sprechen selbst, in diesem Projekt wirklich, also meine Struktur oder meine Vorgaben an mich waren nicht mehr als jeden Tag eine Folge aufnehmen. Also was soll ich wissen, was dabei herauskommt? Ich hatte keinen Plan. Es sollte nicht besonders lang oder besonders kurz oder, und die Themen waren offen, weil die Themen waren diejenigen, die eben der Tag brachte. So einfach die Vorgabe. Und relativ schnell war dann aber auch innerhalb der ersten Wochen dieses Jahres 2017, war dann klar, da passiert was, was ich nicht erwartet hatte. Das konnte ich nicht in dieser Form absehen. Nämlich, dass einem sofort auffällt in dieser Regelmäßigkeit des täglichen Podcasts, des täglichen Sprechens mit sich selbst, dass man eingetreten war längst durch diese kleine, also minimale Strukturvorgabe, die man sich gegeben hatte, eingetreten war in einen Gesprächszusammenhang mit sich selbst. Also nicht nur in ein Thinking out loud, sondern in ein wirkliches Gespräch. Also man schließt an ein Gespräch an den Tag zuvor. Ein Gespräch, das man mit sich selbst geführt hat. Man erlebt sich zugleich als sprechende und als zuhörende Person. Zugleich. Man hat also sofort einen Eindruck davon, was es heißt, sich selbst ein anderer zu sein. So wie das Hannah Arendt formuliert hat. Sich selbst ein anderer zu sein, ein echter Gesprächspartner. Und das ist dann kein Monologisieren, sondern ein echtes, naja, eben ein echtes Gespräch, ein Dialog mindestens, ja.
Nachdem du dir das dann angehört hast, zum Beispiel vom Vortag, oder schon während der Aufnahme selbst, so dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, auch den Aufnahmeknopf zu drücken?
Die Folgen habe ich mir nur unmittelbar im Anschluss und nur auf die allernötigsten Störgeräusche, um sie rauszufiltern, rauszuschneiden und dann, also wenn ich husten musste oder wenn die Tür zuschlug oder wenn irgendwie eine, also manchmal verzerren dann ja Aufnahmen, dann habe ich diese Störgeräusche entfernt, aber ansonsten habe ich sie nicht weiter angehört und dann eine kurze Episodenbeschreibung verfasst, direkt im Anschluss und ein Bild dieses Tages, eines, das ich mit meinem Handy gemacht habe, als Episodencover genommen und dann habe ich es hochgeladen. Und das war's.
Und damit hast du dich ja schon sichtbar gemacht, ne? Und hörbar und
genau, ja.
Auch angreifbar.
Ja, sichtbar, hörbar vor allem, angreifbar. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie viele das hören und auf welchen Gegenwind oder Reaktionen das stößt. Aber zunächst mal war also überschaubares Interesse. Wer soll das auch feststellen und bemerken? Und dann die einzelnen wenigen, die dann am Anfang schon zugehört haben. Es wurden dann im Laufe ein wenig mehr. Aber das war erstmal offenes Interesse. Man kann auch gar nicht so viel einwenden gegen so etwas, wenn selbst noch gar nicht klar ist, worum es geht. Aber was man dann, also was ich kurz noch sagen wollte, was das, nicht nur dieser Gesprächszusammenhang taucht dann auf, als etwas, wo man feststellt, dass man in etwas hineingeraten ist, dass man selbst, für das man selbst auch Auslöser war, also man befindet sich in einem Gesprächszusammenhang, sondern auch, was sich dann relativ schnell rausgestellt hat, war, dass dieses Sprechen dieses sprechende Denken, dieses Denken in einem Selbstgespräch, in diesem Modus des Selbstgesprächs, dass das einer eigenen Logik folgt, dass es eigene Formen hat, also Formen der Rückbezüglichkeit, der Anschlüsse und so weiter, dass da etwas anderes geschieht, als wenn ich etwa schreibend denke, wenn ich auf eine Publikation hin, auf ein Buch hin, wenn ich also etwas aufschreibe und dann korrigiere ich den Text und so fort. Und ich habe den Text auch nicht vor mir liegen, ich kann nicht einfach wieder zurückspringen und sagen, ah, was habe ich und so weiter, sondern das geschieht anders. Ich muss es ja hören und die Stimme verklingt in dem Moment, in dem ich sie, in dem ich etwas ausgesprochen habe, dann ist das verklungen. Und aber es ist nicht einfach weg, sondern der Zusammenhang ist einer, der sich hält. Also man, es ist wie, als würde sich so eine leichte Spur zeigen, in dem, wenn man spricht und sich dabei zuhören kann. Die Zusammenhänge sind eher eben, ich würde es vielleicht eher mit dem Medium der Musik oder der Kunstform der Musik versuchen zu beschreiben, ähnlich wie in der Musik Spannungen über die Zeit hin entstehen, entwickelt werden, so ist das Denken im Sprechen eines, das wirklich mit dieser Stimme als einer verklingenden Stimme, die dann verschwindet, die man nicht mehr wieder zurücknehmen kann, die man nicht auslöschen kann, sondern die dann eben, die hat schon den Mund verlassen und dann aber trotzdem so Schleifen bildet. Also beispielsweise, als ganz konkretes Beispiel. An vielen Tagen habe ich dann, also je länger das Projekt voranging, umso öfter der Eindruck, die Erfahrung gemacht, Erfahrung ist besser, die Erfahrung gemacht, dass wenn ich spreche, mir beim Sprechen bereits klar ist, das habe ich schon mal so gesagt. Oder das habe ich, also indem die Worte in meinem Mund tatsächlich als so ein leibkörperliches Phänomen auch, ja, in dem Moment, in dem ich darüber spreche, merke ich, das habe ich schon mal gesagt, dieses Wort habe ich schon mal so versucht oder ich habe es anders versucht oder so, aber ich habe es auf jeden Fall, also mein Mund erinnert Sachen, die ich vielleicht schon längst vergessen hätte, hätte ich sie jetzt nicht nochmal gesagt. Das sind andere Zusammenhänge, die funktionieren anders als schriftlich und erfordern auch ein anderes Gespür für diesen Zusammenhang, um ihn zu halten, zu entwickeln, herzustellen und weiter zu verfolgen. Also man spricht eben, wie man das vielleicht auch aus Gesprächen mit Freundinnen und Freunden kennt. Ja? Freundschaften vielleicht oft nicht mehr und aber auch vor allem nicht weniger als ein langer, dauerhafter Gesprächszusammenhang, in dem man sich befindet. Ja? Und man erinnert sich an die Gespräche mit Freunden von früher und man weiß, wir haben uns schon mal über so etwas so unterhalten. Und so ähnlich tauchen dann diese Zusammenhänge auch hier auf. Und meine Frage war, wie komme ich dem auf die Spur?
Und wie kommst du eigentlich deiner Art zu denken auf die Spur?
Ja, genau. Und zwar diese Art des Denkens im Sprechen. Also was macht das? Wie beobachte ich das, während ich das tue? Wie kann ich das auch darstellen und reflektieren, während ich das tue? Und nicht nur über dieses sprechende Denken zu sprechen, sondern es zu beobachten, während es geschieht. Und das versuchen zugleich transparent zu machen, transparent als visuelle Metapher natürlich hier an der Stelle ungeeignet, aber man macht das also hörbar machen. Während man die Dinge denkt, nicht über die Dinge denkt, sondern während man die Dinge denkt, hörbar zu machen, wie dieses Denken im Medium des Sprechens und Hörens geschieht.
Und das zu beobachten, ist ja eigentlich ein total seltener Fall, denn eigentlich sind wir ja daraufhin trainiert, das fast Textergebnis rüberzubringen und eben etwas zu liefern, was an sich schon rund und klar und deutlich und markant ist. Und hier gibt es die Möglichkeit, einmal den Gedanken bei der Entstehung mitzuerleben, einmal für sich selbst, aber am Ende auch schon als Möglichkeit für Studierende oder eben auch für KollegInnen, das mal mitzuverfolgen. Und das ist so besonders, weil man das eigentlich bei uns nicht als übliche Methode kennt.
Ja.
Also dass sich selbst ausstellen, zeigen, klären, wie denke ich, wie denkt jemand, wie denkt ein Wissenschaftler, wie denkt ein Wissenschaftler in meinem Fachbereich? Ja. Denn die Studierenden haben ja auch gerade so, sagen wir, in der Anfangsphase das Problem, dass sie denken, wow, ich lese jetzt diesen Text, wunderbar, konkret, so verdichtet, ist ja irre, wie kommt man denn eigentlich dahin?
Ja, ja.
Und das ist eine Umsetzung, ein Weg, der dann eben nicht mehr miterzählt wird. Und hier kommst du jetzt mit dem sprechenden Denken und man hat die Möglichkeit, auch als Studierende, einmal zu verstehen, ja, Denken braucht A, eine Zeit, ist nicht immer ergebnisorientiert und hat viele Bedingungen und hat einen Kontext. Mhm. Und der ist dann auch zum Teil mal eine Anregung, wie das Gespräch mit den Freunden. Oder ist dann auch mal im fachlichen Zusammenhang, wenn du das miterzählst, ein Schritt zurück, eine Neuorientierung.
Ja.
Und und das ist das, was ich also an deinem Projekt und deinem Podlog, das ja jetzt schon längst abgeschlossen ist, aber immer noch online ist, was ich daran so großartig finde.
Vielleicht drei Sachen, die mir gerade noch einfielen, als du das gesagt hattest. Mein Eindruck ist, es gibt mindestens zwei, aber zwei so sehr sich manchmal widersprechende oder in Widerstreit befindende Anforderungen oder Prinzipien, in denen wissenschaftlicher Diskurs normalerweise sich ereignet oder geschieht oder gedacht ist. Das eine ist, der wissenschaftliche Diskurs funktioniert ja hauptsächlich über Kritik derjenigen Positionen mit Wahrheitsanspruch, die in den Wissenschaften eben produziert werden. Und sie werden, weil es auch diesem Modus der Kritik entspricht, als Thesen, Behauptungen, Argumentationen und dergleichen, als Untersuchung, empirische, methodisch reflektierte und so weiter ausgestellt, produktförmig ausgestellt, also zu einem vorläufigen Abschluss, immer vorläufig, auch wenn sie meistens anders daherkommen, also der Anspruch ist, das ist es jetzt, ne? Bei jedem Paper oder Buch letztlich irgendwie, das ist es jetzt, vielleicht aber sehr viel stärker noch dieses, das ist es eben gerade jetzt, kann man ernst nehmen und die Reaktion ist dann, die nächste schließt daran an, und erweitert oder kritisiert oder so und produziert wieder etwas, was man ablegen kann, was man dem Diskurs in den Diskurs gibt. Und das wird dann wieder kritisch diskutiert, reflektiert und so fort. Was dabei allerdings passiert in meiner Beobachtung, und ich glaube, das kennen wirklich eigentlich alle, die in den Wissenschaften selbst arbeiten, ist, dass das Allermeiste dabei weggelassen wird. Es wird immer nur die Abschlussfigur präsentiert. Ja, also so wie du auch sagtest, dann der ganze Prozess des Entwickelns eines solchen Gedankens, der bleibt außen vor. Am Schluss wird, wenn man Glück hat und es kam irgendwas raus oder man kann es zumindest so darstellen, als wäre etwas herausgekommen, ja, dann wird am Schluss der kürzestmögliche Weg, also von der Frage zur Antwort, der kürzestmögliche Weg. Und der wird präsentiert wie der kürzestmögliche Weg. Nur auf diesem Weg hat man diese Antwort gar nicht gefunden. Ja? Man hat einen sehr viel längeren Weg vielleicht zurückgelegt. Und in vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen scheint mir das ein, zumindest eine nicht nachgeprüfte, nicht nachprüfbare Behauptung, dass es auf dem kürzestmöglichen Weg erreicht werden hätte können. Ja, gut. Auf der anderen Seite, zweites Kriterium wissenschaftlichen Arbeitens ist die Transparenz dessen, was man tut. Also man muss eigentlich Rechenschaft darüber ablegen, wie man zu den Dingen kam, die man da hier beobachtet hat. Und das geschieht über Theorie und Methode, ja, also welche Methoden habe ich verwendet, welche Theorien habe ich zur Grundlage genommen, wie habe ich sie erweitert, kritisiert und warum habe ich mich für die eine und die andere nicht entschieden und so weiter. All diese Reflexionen. Aber die konkrete Praxis dabei bleibt in vielen Zusammenhängen einfach außen vor. Und meines Erachtens ist das ein Widerspruch mit diesem Transparenzgebot der wissenschaftlichen, des wissenschaftlichen Diskurses. Also wie kommen WissenschaftlerInnen eigentlich zu ihren Überlegungen? Ja, mich interessiert das zunehmend und auch nachhaltig, also lange nach Abschluss jetzt dieses Podcast-Projekts, immer stärker eigentlich immer mehr auch noch als die bloßen Ergebnisse, die bloße Abschlussfiguren, bloße Interpunktionen des Diskurses sind. Mich interessieren immer mehr alle verschiedenen Aufzeichnungsformen dieses Prozesses. Ja, bei manchen WissenschaftlerInnen liest man dann hinterher Tagebücher beispielsweise, ja, oder die Feldnotizbücher in der Ethnographie beispielsweise oder so. Und dann sieht man diesen Prozess. Und der ist wahnsinnig interessant. Der ist auch viel materialreicher. Und dann sind diese Ideen, die Überlegungen und die Wahrheitsbehauptungen auch, die bekommen eine andere, vielleicht Plastizität oder Dimension oder Tiefe. Und mit der zu arbeiten, das scheint mir reizvoll auch in Zukunft noch interessanter. Ja, dann hat man nämlich eben nicht nur immer die Wissenschaft, die von Sieg zu Sieg marschiert, von glorreicher Erkenntnis zu glorreicher Erkenntnis, sondern dann hat man die Wissenschaft in ihrem ganzen Abschweifen und umherirren. Und das macht die meiste Zeit des wissenschaftlichen Arbeitens aus. Also das wissen alle, die dabei sind. Und ein öffentlicher Diskurs. Und da ist man dann auch schnell bei einem, was könnte das leisten? Vielleicht auch für eine Wissenschaftskommunikation. Ja, also Wissenschaftskommunikation ist ja als Begriff meistens eher wie Wissenschaft nach außen kommuniziert und nicht wie Wissenschaft kommuniziert innerhalb der Wissenschaften. Aber für die Wissenschaftskommunikation, also für den Versuch der Öffnung hin zu einer Öffentlichkeit, das wäre meines Erachtens reizvoll und wichtig auch zugleich, um wissenschaftliche Wahrheiten in ihrer Bedeutung, Funktion und aber auch in ihrer Konstruktivität, also wie sie erzeugt werden, beurteilen zu können, das auch offen zu legen, zu zeigen, wie wissenschaftliche Erkenntnis überhaupt erzeugt wird. Für den öffentlichen Diskurs wäre sowas wichtig.
Und ich sehe da direkt noch einen anderen Punkt drin. Also das nachvollziehbar zu machen, ist ja auch erstmal natürlich eine Aufgabe, weil indem man spricht und denkt, ist die Methode ja sozusagen nicht im Untertitel drunter geklebt. Und vielleicht erkennen die dann die Zuhörenden auch nicht. Also sie muss eigentlich im Grunde dann nochmal erklärt werden. Aber wiederum, das Miterleben hat ja auch den Effekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von deinem Podlog eine Folge höre oder wenn wir jetzt darauf schauen, wie dieses sprechende Denken funktioniert, dass natürlich keiner von uns perfekt denkt und man trotzdem eben die Notwendigkeit hat, sich auseinanderzusetzen und diese Gedanken auch zu entwickeln und dass man auch den Freiraum braucht, die Gedanken zu entwickeln, bevor jetzt jemand sagt, ah, das war ja jetzt schon mal ganz schlecht. Ja. Oder diese Position ist ja, also ne, das kommt sehr schnell, die Bewertung. Ja. Und da ist dann gar keine Freiheit mehr da. Also etwas auszuprobieren in Gedanken, ein Argument ja erstmal zu entwickeln. Also für Menschen, die das auch nicht gewohnt sind oder die eben jetzt hier im Grunde vielleicht mal neugierig geworden sind, könnte es tatsächlich auch eine Anregung sein, beziehungsweise eben auch eine Anregung für den größeren Diskurs, dass wir da mal ein bisschen vorsichtiger sind und auch so gnädig den Raum für Gedanken zu öffnen.
Ja, ja. Also das kann ich, dem kann ich nur zustimmen, denn also diese oft schnelle Reaktion des Ablehnens, des Verurteilens oder dieser scharfen Kritik, also das ist ja völlig unsinnig oder und so fort, hängt natürlich damit zusammen, dass die, sagen wir, Produkte der Wissenschaften, dass die Produkte eben als immer diese Abschlussfiguren überhaupt daherkommen. Ja? Sie sind eben letztlich Sätze mit Wahrheitsanspruch in der einen oder anderen Form. Ja, und versuchen das so klar und deutlich wie möglich zu machen, Aber sie beanspruchen das und dieser Anspruch stößt auf Kritik. Das ist der Modus eben. Ja? Wohingegen, wenn man den Prozess transparent oder hörbar macht, in irgendeiner Form auf jeden Fall mitzeigt und zeigt, dass Wahrheitsbehauptungen oder Erkenntnisse, dass die auf einem gewissen Weg überhaupt erst gewonnen werden oder gefunden werden und dass zum Finden eben ein Prozess des Suchens, des Tastens, des vielleicht Experimentellen, des Ergebnisoffenen und so fort dazugehört, dann lässt sich das nicht in der einfachen, ablehnenden Figur nur kritisieren. Und das ist auch eine Chance. Ja? Also ich kann gar nicht auf jemanden, der ich jetzt zuhören würde, wie sie denkt, wie sie überlegt, wie sie sucht, da kann ich nicht sagen, das ist Unsinn. Also die Person sucht ja. Das ist zunächst mal einfach wahnsinnig interessant. Und es sind nicht immer, auch das weiß ich ja auch, und ich glaube viele aus eigenen Erfahrungen, die wissenschaftlich arbeiten, es sind nicht immer nur die Ergebnisse der anderen, die einen so faszinieren, sondern es sind manchmal die seltsamen Figuren und Schleifen und Irritationen, die irgendwo zu finden sind. Und das sind dann ganz überraschende Entdeckungen. Die Person hat diese seltsame Bewegung im Denken gemacht, die ist interessant, der will ich mal nachgehen oder so. Das Ergebnis auch okay, aber interessiert mich jetzt weniger und so weiter. Also da ist ein Schatz auch an lebendigem wissenschaftlichen Diskurs und wissenschaftlicher Arbeit, der da eigentlich dem wissenschaftlichen Diskurs oft vorenthalten wird. Nun, man kann einwenden, diesen Einwand habe ich oft gehört, ja, wer soll sich das alles anhören? Ja, also wir haben doch alle keine Zeit. Wer soll sich das alles anhören? Ich finde diesen Vorwurf immer ein bisschen schräg, denn diesen Vorwurf muss man auch den wissenschaftlichen Veröffentlichungen machen. Es wird so viel publiziert, das kann auf gar keinen Fall jemand alles lesen. Also wer soll das alles lesen? Es ist dann wirklich nur eine Frage auch der Gewichtung, was finde ich interessant, was ist wichtig zu zeigen? Sind es nur die Ergebnisse auf dem vermeintlich kürzesten Weg, auf dem sie aber nicht errungen oder gefunden wurden, sondern oder ist es auch der Weg? Ist das, gehört das zu der Form, Erkenntnisform selbst dazu, der Weg, auf dem sie gesucht und gefunden wurden?
Meine Idee wäre da, dass es ja sozusagen so kleine Fenster geben könnte. Ja. Also, ne, wenn du jetzt 365 Tage das Potluck eingesprochen hast, dann wird es wahrscheinlich nicht viele geben, die sich das insgesamt anhören. Aber eben jetzt, du hast es ja eben auch mit Titel und kleinem Text veröffentlicht, sodass ich sehen kann, mich interessiert jetzt die Folge über dein eigenes Nachdenken, übers Nachdenken zu hören. Ja. Und dann gibt es diese Möglichkeit und für jetzt die Kommunikation nach außen kann man ja eventuell bestimmte Fenster aufmachen. Oder es ist dann eben doch jetzt auch so ein bisschen so ein Gespräch, wie wir das jetzt haben, was es am Ende dann wieder zusammenfasst und wo vielleicht auch was zu hören ist. Ja. Also ich würde auch gerne noch so einen kleinen Teil aus deinem Podlog einspielen, und um das mal noch deutlich zu machen. Und im Grunde sind wir aber genau mitten dabei, in dieser Art auch zu denken und zu sprechen.
Ja.
Und dann auch mal wieder kurz innezuhalten, um jetzt zum Beispiel darauf zu kommen, mir ging eben durch den Kopf, dass natürlich auch nicht nur die Art zu denken deutlich wird, sondern eben auch ein bisschen so ein Stück Persönlichkeit. Und gerade das mögen wir ja. Also über die Persönlichkeit oder über das Persönliche, über ein, ja, dann habe ich bei meinen Freunden gesessen und über mein Projekt gesprochen und so. Da kommt man sich einfach auch näher und hat dann, also empfindet dann auch einen Bezug. Ja. Und dieses Mitgehen und vielleicht eben etwas persönlicher angesprochen werden oder eben dabei zu sein, auch wenn dann mal ein Gefühl sich überträgt oder tatsächlich angesprochen wird, das ist schon etwas, was die Begegnung zwischen WissenschaftlerInnen und künftige WissenschaftlerInnen, das ist schon etwas Schönes. Ja. Also wo man sich auch freut, ein Stück Erlebnis auch teilt, eine Lebendigkeit empfindet. Und das ist das, was ich darin auch sehe.
Ja.
Ne, Meistens wird ja in der Wissenschaft ein Interview-Podcast angeboten. Mhm. Das ist dann schon Gesprächsform. Oder es gibt dann diejenigen, die dann ein Skript erstellen und eben einen Solo-Podcast machen. Was siehst du da eigentlich noch für weitere Formen? Da wäre ich jetzt nochmal neugierig, denn ich glaube, du hast da noch ganz andere Gedanken gehabt als ich.
Ja, also weitere Formate oder Formen in der Wissenschaft, da würde ich sagen, gibt es mittlerweile eine ganze Menge. Also eines, was da genannt werden muss, meines Erachtens, ist 2016 ist ein Manifest geschrieben worden, das heißt The Audio Paper Manifesto. Und das ist von zwei MusikwissenschaftlerInnen aus Norwegen, glaube ich, oder Dänemark geschrieben worden. Sanne Krog-Krot und jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Egal, man findet das unter Audio Paper Manifesto. Ein Versuch, und der seitdem auch in einer eigenen Zeitschrift dafür, einer wissenschaftlichen peer-reviewten Zeitschrift dafür weiterverfolgt wird. Die Zeitschrift heißt Seismograph, und in dieser Zeitschrift werden Audiopapers veröffentlicht, die allerdings so die Voraussetzung für ein sinnvolles Audiopaper klang nicht nur als zufälliges Trägermedium, also man könnte es auch aufschreiben, aber man könnte es eben auch sprechen, sondern klang selbst als Materialität und als eigene Dimension auch wissenschaftlichen Denkens umsetzen. Das finde ich sehr spannend.
Genau.
Also Audiopapers im Unterschied zu geschriebenen Papers. Was mich natürlich immer interessiert, sind diese Form von Feldtagebüchern, Feldnotizen, in denen man, die man ja auch als Audionotizen aufnehmen kann. Oder das Arbeiten mit Sounds, also Material sammeln.
Da sprichst du mir aus dem Herzen, ja, genau.
Ja, also einfach irgendwo hingehen und Sounds aufnehmen und zu hören, Wahnsinn eigentlich, was da, wie diese Welt klingt überall, ja, und was man hört. Was mich wirklich tatsächlich oft irritiert, ist dann, dass die Leute über die Dinge nur schreiben, obwohl sie hörbare Phänomene haben. Warum nicht eigentlich aufnehmen und dann darüber sprechen, um es dem wissenschaftlichen Diskurs zuzuführen? Ich kann es einfach zeigen. Ja, dann, hier, so klingt's.
Da stimme ich dir voll zu.
Im Podcasting spricht man ja oft auch von Podcasts als ein intimes Medium. Ja, also ein, auch weil man es eben die Menschen dann hört, weil Podcasts in der Regel über Kopfhörer gehört werden, hört man die Stimme dieser Menschen, denen man zuhört, in dem eigenen Kopf. Also ne, in der Mitte meines Kopfes, da taucht plötzlich diese Stimme auf und ich höre jemanden so zu, wie ich sonst kaum jemanden in einer Gesprächssituation zuhören kann. Sie sind so nah, die Stimmen. Und das macht was mit der Art des Gesprächs, mit der Art des Zuhörens und
es sind
und so
ja
weiter.
Schon die Schwingungen.
Ja,
also
genau.
Allein, also ne, wie die Stimme schwingt, das überträgt sich auf einen. Und
ja. So, und
genau, und da habe ich auch was Lustiges. Okay, ja, nee, du hast gerade was, ist okay.
Ein Gedanke, das ist nämlich meines Erachtens nicht nur eine Frage der Intimität oder der Nahbarkeit oder der, dass sich da eine Persönlichkeit überträgt, sondern über diese Stimme, die eigene, die aus meinem Körper kommt, transportiert, sie bringt immer mehr hervor, als einem lieb sein kann. So ungefähr. Also man versucht etwas zu sagen, aber in der Stimme steckt noch mehr. Vielleicht meine Stimmung, ja, mein Grad der Erschöpfung, gerade am Ende des Semesters etwa, wie jetzt. Und dadurch findet Ausdruck, schreibt sich ein, wenn man diese Schriftmetaphorik verwenden möchte, schreibt sich ein in diese Aufzeichnung, die ja eine Form der Schrift ist auch, schreibt sich das Leben in diese wissenschaftliche Arbeit ein. Und dieses wissenschaftliche Arbeiten ist nie ein solch reines. Also das Leben findet ja immer statt innerhalb der Wissenschaft. Also es wird eben nur meistens eben als Widerspruch oder als Konflikt betrachtet oder bleibt dann außen vor. Also etwa, habe ich heute Morgen Zeit gehabt oder habe ich überhaupt keine Zeit im Moment? Ist es gerade das Leben, wie es so heißt, im Unterschied zur Wissenschaft, zu wild, zu bunt oder zu nimmt mich zu sehr in Anspruch. Solche Dinge finden plötzlich aber den Raum, den sie sowieso haben, der nur einfach nicht hörbar oder sichtbar gemacht wird in der Regel. Ja? Und meines Erachtens ist das eine Qualität, denn das bedeutet, das hat Bedeutung. Das ist oft der Weg, auf dem man etwas findet und etwas anderes übersieht. Ja? Das Leben spielt eine Rolle innerhalb der Wissenschaft. Das zeichnet sich hier auf. Im Sprechen zeichnet sich das auf. Im Sprechen eines solchen Prozesses zeichnet sich das auf. Und schreibt sich ein. Und kann deshalb auch ernst und beobachtbar gemacht werden. Als relevant, ja, für den wissenschaftlichen Diskurs. Was, in welchem Leben, ja, genau.
Genau, das finde ich auch. Was sich jetzt in Sachen zum Beispiel persönlicher Ausdruck für mich sehr bemerkbar gemacht hat bei dir, bei deinem Podlog, das war, du hast eine immer recht positive Stimme. Also da ist was sehr eigentlich Zuversichtliches. Manchmal stürmst du voran in deiner Dynamik, ja, und dann ist erstmal eine Pause und dann sammelt sich der nächste Gedanke, wieder ein Sturm, und dann geht's dann manchmal eben so flüssiger weiter, aber ab und zu hat man wieder dieses Element, ja, so, du bist total mit Begeisterung bei der Sache. Und es ist klar, es kann nicht auf jeden tollen Gedanken ein weiterer folgen, sondern da braucht es auch die Entwicklungszeit.
An den meisten Tagen war ich einfach froh, wenn mir ein guter Gedanke gelingt. Also es braucht ja oft auch nicht viel mehr, wenn ein guter Gedanke, wenn ein Satz funktioniert. Wenn man einen Satz sagt und man hört ihn, während man ihn spricht, und denkt sich, ah, schau, das war eigentlich, das klingt irgendwie. Und dann denkt man nach und am nächsten Tag kommt man vielleicht darauf zurück oder der bleibt einem hängen. Ja, man denkt an den ganzen nächsten Tag noch über diesen einen Satz oder diesen einen Gedanken, und dann verändert er sich und man spricht wieder etwas dazu und versucht, diese Veränderungen vielleicht zu ziehen, denen nachzugehen und so weiter. Also ein solcher, diese Qualität von Gesprächszusammenhängen, das fasziniert mich nach wie vor.
Und da bin ich jetzt schon neugierig auch. Wir haben ja eben kurz zu fassen gehabt, dass man sich selbst erlebt. Und hat sich da was verändert über das Jahr? Das ist das eine, was mich interessieren würde. Und das andere ist, kannst du es jetzt beschreiben, deine Art des Denkens? Oder würdest du das immer ins Verhältnis setzen zu anderen, die du erlebst? Kannst du das für dich beschreiben?
Also, über das Jahr hat sich ganz viel verändert. Also schon ganz praktisch natürlich. Die eine Stelle ging zu Ende und eine andere begann. Ich bin von Köln in die Schweiz nach Bern gezogen in diesem Jahr. Also in dem Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Und es waren sehr viele Konferenzen und Workshops in diesem Jahr, auf denen ich war, die dann in diesen Podcast Einzug gehalten haben oder die auftauchten, weil ich darüber gesprochen habe. Immer wenn ich irgendwo war, habe ich eben darüber gesprochen. Das war eben der Tag. Und was jetzt nicht überraschend, aber dann doch für mich faszinierend ist, ein solches Projekt macht ein Jahr wahnsinnig reich. Auch in der Erinnerung, auch in dem, was man davon behält. Das war ein sehr langes Jahr. Einfach nur dadurch, dass ich jeden Tag über jeden Tag gesprochen habe. Die Dinge fallen einem nicht so einfach wieder aus dem Sinn. Das ist eines der Erlebnisse. Auf der anderen Seite ist natürlich die Veränderung die, dass ich mit wenig Erwartung und ganz wenig Struktur gestartet bin. Ich hatte zu Beginn sogar die Überlegung noch, wer weiß, vielleicht interviewe ich manchmal Leute oder ich nehme mal ein Gespräch auf mit jemandem für eine Podcast-Folge. Warum eigentlich nicht? Und dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, nee, ich spreche mit mir selbst und das macht was. Und dem nachzugehen, da habe ich natürlich einiges über, wie ich denke, gelernt, aber vor allem etwas, was ich zuvor nirgends habe finden können. Keine Arbeit, die ich dazu gelesen habe oder so, nämlich wie das Denken im Sprechen funktioniert, im Gespräch. Dem habe ich nachgehen können.
Da bin ich jetzt neugierig.
Ja, genau, also naja, wie sich da Dinge aufzeichnen, einschreiben in ein in ein solches Sprechen, wie man über seine eigenen Gedanken stolpern kann, dadurch, dass man über Worte, die man in den Mund nimmt, stolpert. Man spricht ein Wort aus und stellt fest, ah, es funktioniert nicht, es kommt mir nicht leicht über die Lippen, ja, oder es hat einen Geschmack.
Beispiel?
Wenn man nach Begriffen sucht, etwa, ich spreche und sage, das muss man transparent machen. Und ich merke, während ich spreche, transparent, das ist eine visuelle Metapher. Die funktioniert ja gar nicht im Podcast. Ja, warum habe ich eine solche visuelle Metaphorik? Warum ist Wahrheit immer verbunden mit Licht, mit Sehen? Warum ist der Sehsinn so dominant in der Vorstellung über wissenschaftliche Wahrheit und Erkenntnis? Wissenschaft muss klar und deutlich sein. Ja, deutlich als Wort, ich spreche es und merke, deutlich könnte auch deutliche Aussprache sein. Ja, da habe ich die Deutlichkeit, die Klarheit dagegen wieder eher visueller konnotiert. Und ich merke, dass in dem Moment, in dem ich es ausspreche, hat dieses Wort plötzlich, es hat wie einen Geschmack. Ja, also der Assoziationszusammenhang, der semantische Hof eines solchen Begriffs, eines solchen Worts, den höre ich, aber erst, wenn ich ihn höre. Und ich merke, ob es stimmt, ob es harmoniert, ob es zusammenklingt oder ob da Untertöne oder Zwischentöne sind, die ich vielleicht gar nicht hatte vorher sehen, hören können. Ja? Und dann wird das Denken im Sprechen auf Spuren gebracht, auf andere Pfade, auf Wege, die ich vorher hatte, nicht abschätzen können. Ja? Und hätte ich das geschrieben, wäre das nicht aufgefallen. Woher? Also ich hätte es nicht gehört. Wir sagen oft ja, dieser Begriff hat so einen Beigeschmack. Ne? So, das hat tatsächlich eine Erfahrungsqualität dieses Denkens. Ja.
Wenn du jetzt von deiner Erfahrung das einmal für dich, aber eben auch für andere zusammenfasst, wäre die Methode etwas, was du allen in allen Wissenschaften empfehlen würdest, oder ist es hauptsächlich was für die Geisteswissenschaften? Da wäre ich jetzt doch auch neugierig.
Also es scheint zumindest zunächst so, als würde das in diesem Bereich zunächst mal nahe liegen. Auf der anderen Seite sprechen und erfahren und erleben Naturwissenschaftlerinnen ihre Arbeit ganz genauso. Die ästhetische Dimension der wissenschaftlichen Arbeiten in den Naturwissenschaften, die ist genauso vorhanden, wie überall sonst. Eine bestimmte Neigung etwa für bestimmte Formen der Theorien in den Wissenschaften führen oft genug Naturwissenschaftlerinnen zu dem einen Gegenstand im Unterschied zu dem anderen. Ja? Oder eine bestimmte Beweglichkeit in einem bestimmten Feld. Ja? Und all das ist begleitet von und durchzogen und durchwoben und ereignet sich in, also Gesprächen. Ja, also Naturwissenschaftlerinnen sprechen die ganze Zeit mit anderen NaturwissenschaftlerInnen. Die ganze Zeit geschieht das auch in Gesprächen, in Aushandlungen und so fort. Sei es in Laboren, sei es draußen, sei es an ihren Schreibtischen oder sei es in ihren Büros oder in auch, und natürlich darüber könnten wir jetzt auch noch sprechen, in Lehrveranstaltungen. Ja, in Lehrveranstaltungen, die ja zumindest der Idee nach Forschung und Lehre in eins denken sollen, also die Forschung in die Lehre hinein tragen und umgekehrt möglicherweise ja auch. Und das passiert in den Naturwissenschaften ganz genauso. Also mich persönlich würde das in allen Wissenschaften gleichermaßen interessieren. Ich verstehe wahrscheinlich weniger, wenn NaturwissenschaftlerInnen aus ihren jeweiligen Disziplinen miteinander sprechen. Weil die müssen manche Dinge nicht explizieren, die ich aber erläutert bekommen müsste, weil ich habe das Fach nicht studiert und das ist nicht meine Disziplin. Zugleich bei Podcasts hat man oft den Eindruck, ich komme mitten in ein Gespräch, da läuft schon ewig lang. Ich höre Folge 150 oder sowas von einem Podcast, den ich noch nie zuvor gehört habe. Und da gibt es Insider und Sachen und die haben eine Expertise und ein Interesse für Sachen, die das teile ich alles nicht, aber was ich interessant finde, ist die Faszination derjenigen, die da miteinander sprechen für die Gegenstände. Und da bin ich sofort drin. Und über diese Faszination, dieses Zuhören, wie da die Dinge besprochen werden, gesprochen werden,
genau,
bekomme ich einen Zugang zu den Dingen, obwohl ich vielleicht gar keinen gehabt hätte davor. Ja? Ich kann dem stundenlang zuhören, obwohl das gar nicht mein Fach ist. Und trotzdem bin ich interessiert. Ja.
Genau, das geht mir ganz genauso. Und dann habe ich zum Beispiel auch natürlich die Gelegenheit, eine bestimmte Perspektive einzunehmen durch diese Gespräche, die da laufen, die ich sonst niemals einnehmen könnte. Also das ist der große Gewinn eigentlich bei den allermeisten Podcasts, aber auch eben und ganz besonders bei den wissenschaftlichen.
Ja.
Und da kommen wir natürlich dann jetzt auch nochmal zum Publikum, das dann etwas mitnimmt und auch nochmal zu den Formen. Also das hätte ich vielleicht ganz gerne so am Ende. Du hast jetzt das Publikum im Grunde nicht mitgedacht, hattest aber wahrscheinlich schon so die eine oder andere Reaktion. Vielleicht gab es auch was, wo eben auf deine Arbeiten aufgebaut worden ist. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, also während des Projekts habe ich immer wieder die Kommentarfunktion auf dieser Webseite, auf der dieser Podcast dann immer abgelegt wurde, die war offen. Man konnte also kommentieren, kann man immer noch. Ich schaue nur nicht mehr so häufig rein und die Kommentare müssen immer erst bestätigt werden, weil sonst von Spam-Kommentaren überflutet wird. Nicht von Gehässigen. Also die Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht. Es gab gar keine boshaften Reaktionen. Es gab manchmal auch schon sehr kritische Stimmen, aber die habe ich natürlich gerne auch zugelassen. Also das war mir kein Problem, aber als Kommentare jetzt. Aber es gab einige Leute, die darauf reagiert haben oder die einem dann geschrieben haben und gesagt haben, das ist eigentlich interessant, dieses Projekt, und da haben sie das erzählt und eigentlich sollten sie noch, kennen sie diesen Text? Ja, oder auch tatsächlich Kolleginnen und Kollegen aus der Soziologie, den Kulturwissenschaften, die dann die da offensichtlich zugehört haben, während ich das gemacht habe. Das war für mich bei jeder neuen Reaktion eigentlich eine Überraschung. Dann habe ich eben an einem Tag eine Reaktion bekommen und über diese Reaktion konnte ich dann auch sprechen. Das heißt, das Gespräch ging weiter. Also wie als hätten Leute sich eben eingemischt in dieses Gespräch. Und okay, also das war offensichtlich möglich und ich habe es gerne zugelassen. Also dieses Projekt ist ja nicht nur im Rahmen meiner wissenschaftlichen Arbeit entstanden, sondern dieses Projekt ist dann meine Dissertation geworden. Also dieser Podcast ist der Hauptteil meiner Dissertation, die ich dann an der Universität der Künste in Berlin eingereicht habe. Und das ist dann ein Buch geworden, Sprechendes Denken. Ein Buch, das allerdings nur den schriftlichen Teil beinhaltet. Der schriftliche Teil, der in der Dissertation selber der Anhang war. Also der Hauptteil waren nur die Audioaufzeichnungen. Und automatisch erstellte Transkripte. Im Übrigen, das ist auch noch ein Punkt, wie soll man sich in diesen Audiodateien eigentlich zurechtfinden? Es sind ja in diesem ganzen Jahr dann 144 Stunden Audioaufzeichnungen zusammengekommen. Das ist eine ganze Menge, wenn man das jetzt alles wieder hören müsste, um was zu finden, da kommt man schlecht durch. Aber man kann nicht nur die Episodenbeschreibungen durchsuchen, sondern automatisch erstellte Transkripte. Und in diesen Transkripten kann man wunderbar nach jedem einzelnen Wort suchen. Mittlerweile sind Transkriptionen, solche automatisch erstellten Transkriptionen, sowohl kostenlos als auch nahezu fehlerfrei zu machen. Ja, mit zum Beispiel der Whisper AI von OpenAI, und ich habe innerhalb von 15 Minuten, eineinhalb Stunden Audio fast fehlerfrei mit Zeichensetzung und allem transkribiert. Ja, und das kostet gar nichts.
Ich kenne das, dass die zusammengesetzten Worte nicht so hinkriegen, weil das so eine deutsche Eigenart ist, aber egal. Ja, genau.
Ja.
Das ist dann natürlich noch ein Plus. Und wir haben jetzt also gesehen, in dieser etwas mehr als einer halben Stunde.
Gespräche.
Dass wir die Forschungsmethode Forschen mit einem Podcast-Projekt betrachtet haben und dass das ja auch eine Anregung ist, das so zu nutzen. Und hast du festgestellt, dass auch andere WissenschaftlerInnen jetzt darauf gekommen sind, das zu tun?
Ja, also einige Zeit dann im Anschluss danach kam es immer wieder zu, naja, entweder Einladungen in andere Podcasts, die so etwas oder so ähnlich auch versuchen, ja, die auch das Medium Podcast nutzen, um an ihren Fragen zu arbeiten. Ein Podcast etwa ist von Marie von Heil, eine Theoretikerin und Künstlerin aus Berlin, die einen Podcast hat, der heißt Eclectic Engineering, in dem sie auch ihre Arbeit podcastförmig gestaltet. Ein anderer Podcast, der auch so etwas tut, und das ist ja das Beste, wenn mehrere Leute solche Dinge versuchen, ist Future Histories, beispielsweise von Jan Groß, der sich auch im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit mit bestimmten, wenn er an Lektüregrenzen stößt etwa, also das Buch sagt ihm nicht alles, was er wissen will von dem Autor, von der Autorin, dann muss er sie einladen und dann mit ihr sprechen und dann stellt er die Fragen, die er noch hatte. Großartiges Projekt auch und so weiter und so fort. Also die zahlreichen Projekte, ich könnte die jetzt gar nicht alle aufzählen, aber also Anschlüsse daran entstehen immer mehr. Auch die Reflexion innerhalb der verschiedenen Fächer. Welche Bedeutung haben Podcasts etwa in der Soziologie? Dazu gab es ein eigenes Panel einmal auf einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, in dem wir mit anderen soziologischen Podcastenden zusammen darüber gesprochen haben. Die Beiträge sind auch als Podcast erschienen und zugänglich, im Unterschied zu den meisten anderen Konferenzbeiträgen, die irgendwie da stattfinden und dann verschwinden, was ein bisschen schade ist. Und heute arbeite ich mit Podcasts fast ausschließlich nur noch in der Lehre selber. Man geht spazieren und hört die Vorlesung und so weiter mehr. Ja.
Ganz genau.
Ja.
Das ist dann halt auch, ich finde, ein ganz starkes Argument, dass man einmal nicht am Display oder am Bildschirm klebt, sondern einfach zum Beispiel gehend und laufend die Gedanken ventilieren kann. Ups, und das macht auch Freude. Ich lasse nochmal kurz zusammentragen. Wir haben Podcasts als Audioaufzeichnung, das heißt als Dokumentation der wissenschaftlichen Arbeit. Die Reflexion, die Selbstreflexion des Themas, aber auch die Selbstbegegnung mit den eigenen Denkfiguren der Art, ein Thema anzugehen. Das Kontextualisieren, das heißt also das Abbilden dessen, was so nebenbei geschah im Leben und was vielleicht auch Impulse gegeben hat. Ja. Gespräche, die wichtig waren, Bücher, die du jetzt in dem Fall gelesen hast. Das ist schon mal eine weitere. Ich glaube, wir sind bei Punkt 4 und bei 5 könnte ja auch sein, dass natürlich das auch zu einer Arbeit einladen kann, darauf aufzubauen. Außerdem nach drin die Fachkommunikation noch mal ein bisschen, eben auch die sprachliche Dimension, die kommunikative Dimension zu erweitern. Und darüber hinaus kann man ja sogar bis nach draußen gehen, um zu zeigen, ja, also so funktioniert Wissenschaft eben auch. Da stehen nicht unbedingt Leute nur im Labor, sondern es geht genau darum, also Dinge zu reflektieren, aufzugreifen. Was greife ich auf? Wie rede ich darüber?
Ja.
Wie diskutieren wir darüber? Und wie ist es eben auch, wenn ich darüber nachdenke, wie sieht so ein Denkprozess aus? Also nach außen abgebildet.
Ja.
Mit eben Wiederholungen und Schleifen und Stopp und Neuansätzen. Was dann eben dazu führen kann, dass wir am Ende vielleicht auch in privaten Diskussionen einfach ein bisschen gnädiger sind und das als Erlebnis auch ernst nehmen, dass man da zusammen an etwas knabbert und kaut und weiterkommt und an dem Abend vielleicht zu einem Punkt kommt, der eben auch auf diesen einen Satz hinausläuft, der dann hängen bleibt und der dann bereichert und der dann auch auf eine gewisse Weise glücklich macht.
Ja, ja.
Ja, habe ich was vergessen?
Nee, ich finde das, das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich dachte nur noch bei dem letzten Punkt vor allem auch, dass das meines Erachtens auch für die Wissenschaftskommunikation, also die Kommunikation nach außen, eine Chance ist, das Publikum nicht immer für verständnisloser zu halten, als es ist. Wenn man den Menschen die Chance gibt, den Überlegungen der Wissenschaftlerinnen selbst zu folgen, dann machen die das oft genug einfach aus Interesse und verstehen was.
Da hilft ja auch das Sprechen. Also allein dadurch, dass wir im Gespräch natürlich nicht ganz so komplex sind, sondern in der Linearität des Gesprächs auch versuchen, nachvollziehbar zu bleiben, um dann auch ein Gespräch am Laufenden zu halten. Da hilft eben genau das Sprechen eigentlich nochmal ganz anders als ein Text.
Ja, volle Zustimmung.
Wir können im Grunde an diesem Punkt rausgehen und sagen so, ja, versucht drüber nachzudenken, was es da auch noch für Möglichkeiten gibt, mit Podcasts zu arbeiten. Und das Medium ist, denke ich, noch längst nicht zu Ende ausprobiert.
Längst nicht. Und auch wichtig, man braucht kein großes Equipment. Also ein Smartphone reicht völlig. Einfach eine Audionotiz aufzeichnen und fertig.
Vielen Dank, lieber Moritz.
Danke dir.
Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt's einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Lass gerne von dir hören. Die Mailadresse ist sgp@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.